sehe hier fast nur freundliche Gesichter. Ich weiss nicht, wie deine Woche war. Wie würdest du sie bewerten auf einer Skala von 1 bis 10? Vielleicht 8, 9, 10, so richtig gut? Oder gut schweizerisch, 7? 6, nicht übertrieben? Oder hast du vielleicht so eine Woche gehabt, wie ich manchmal auch habe, wo du denkst, wenn du ehrlich bist, komm jetzt nicht auf eine 5. Und ich glaube, egal aus was für einer Phase du jetzt gerade kommst, es ist auch mega gut, haben wir das Buch, ich habe es extra physisch daher genommen, weil das haben wir ja heute wenig genug, ein Buch noch physisch in den Händen. Aber gerade, ich merke gerade dann, wenn es mir nicht so gut geht, gerade dann, wenn ich Herausforderungen habe oder das Gefühl habe, ich kämpfe mit etwas und etwas ist schwierig, bleibt schwierig und ich habe irgendwie das Gefühl, es verändert sich nicht, tut es mir so gut, wenn ich die Bibel aufmache und darin lese. Und das Gute ist eben, ich komme dort eine andere Perspektive über als meine eigene. Nämlich Perspektive, die Gott aufs Leben hat. Und da ist ein riesen Schatz drin, egal was du liest, es geht grundsätzlich in der Bibel um Leben, um Hoffnung, um Klarheit, um Erfüllung, um neue Perspektiven. Und ich weiß nicht, wie du es tust, aber ich brauche manchmal neue Perspektiven. Wenn ich so meinen Röhrenblick aufs Leben anschaue. Und es ist so gut, dass wir darum auch ab und zu mal einen Text so im Ganzen anschauen in der Bibel. Wir sind ja im 1. Petrusbrief, der 1. Petrusbrief. Wir haben ein paar Kapitel schon durch und heute kommen wir zum letzten. Und das Gute an so Bibelserien ist, wir picken nicht einfach um Vers raus und sagen, ey, der ist jetzt noch schön, den könnt ihr auf eine Postkarte schreiben. Der ist richtig gut und einem Kollegen schicken. Und weil ich merke, häufig lese ich die Bibel auch so nach dem System Pick and Choose. Ich nehme ihn raus und denke, ah, ist jetzt der gut? Den verschicke ich. Oder? Kennst du das auch? Den verschicke ich, der ist so gut. Und es ist ja, ich glaube, es passt auch zu unserem Zeitalter, dass wir mega viel auswählen können und dann nehmen wir etwas, was mir gut tut. Und das ist ja mega ein Privileg. Zum Beispiel, da letztens waren wir in der Pastorenretrette und beim Znacht hatte es ein Buffet. Und bist du durchgelaufen und dann hast du überlegt, ja, soll ich jetzt Lamm nehmen? Oder vielleicht doch lieber Schweinsfilet, Gorgonzola-Soße oder doch eher Rahmpilz? Und hast du durchlaufen durch das Buffet und da ein bisschen und dort ein bisschen noch in den Teller voll gehabt. Mit mega feinen Sachen, alles. Also hast du Bilder ein bisschen? Mit mega vielen guten Sachen, die meine Seele streicheln. Wo es mir so gut geht, wenn ich das nachher essen kann. Außer die hat zu viel geschöpft, dann geht es mir nachher nicht mehr gut. Aber ich habe gemerkt, auch bei der Bibel bin ich in der Gefahr, so eine Bibel zu lesen. Ich nehme dort ein bisschen, das tut meine Seele streicheln. Ich nehme da ein bisschen, das tut meine Seele streicheln. Oh, das nehme ich nicht, weil das streichelt meine Seele nicht. Und wo ich den Text gelesen habe von dem 5. Kapitel im 1. Petrusbrief, habe ich gemerkt, da drin ist auch so ein Postkartenvers. Aber der Postkartenvers, der gewinnt noch so viel an Tiefe, wenn das davor und das danach liest ist. Weil es ist noch so viel mehr drin an Wirkung auf mein Leben. Gerade wenn ich die Versen vorher, die bei mir vielleicht Stirnrunzeln auslösen oder fragen oder mich vielleicht sogar aufregen, auch mit Einbeziehung merke ich noch viel mehr, was will Gott eigentlich mit meinem Leben? Was hat er in meinem Leben vor? Und darum, glaube ich, ist es viel der grössere Schatz, wenn ich ganze Abschnitte am Stück lese und darum, wenn ich die ganze Bibel mit, hey, lese mal ein ganzes Buch. Und du wirst Schätze finden, die dich vielleicht zuerst aufregen, aber dann denke ich nicht einfach, das geht mir jetzt nichts an, weil von der ganzen Bibel der gleiche Autor ist der Heilige Geist. Und überall geht es ihm darum, unsere Fülle und in ein Leben zu bringen, zum Leben zu bringen, wo wir erfüllt und erfüllt können leben und zum Ziel kommen. Und wenn ich etwas gesehen, wo mir nicht so passt oder ich vielleicht auch nicht verstehe, dann frag Gott, was er damit sagen will. Weil ganz oft sind das die Sachen, wo so lebensverändernde Passagen sind, wo etwas nicht meinem Mindset entspricht und ich genau aus Herrlichung denke, was meint Gott da? Und nachher Gott und vielleicht auch andere Christen fragst und fragst, hey, was soll das bedeuten? Weil in dem Moment, wo etwas nicht meiner Sichtweise entspricht, entdecke ich nochmal eine Facette von Gott, die vielleicht ganz anders ist, als ich gemeint habe. Und ich lerne ihn nochmal tiefer kennen. Hingegen, wenn ich Pick-and-Choose-mässig unterwegs bin, dann fällt so die Reibung. Die Reibung fällt weg und die Gefahr ist dann, dass mein Glaube schräg wird. Wenn ich nur das nehme, was mir gerade Seele streichelt, ist gefragt, dass es nicht wirklich dem entspricht, was Gott mir will sagen. Der Paulus hat das schon vorausgesagt im 2. Timotheusbrief. Dort heisst es, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören wollen. Und ich will mich heute einfach stark machen, lies nicht nur da, wo du eh schon hören willst und los nicht nur irgendwelche Prediger, die das sagen, wo du eh schon hören willst. Das ist ja so etwas, ich weiß nicht, viele Christen, ist mir aufgefallen heute, die hören Podcasts und das ist super. Aber was mir aufgefallen ist, vielfach vergessen wir, dass wir auch die Bibel selber lesen könnten. Und wenn du, ich meine, wenn du nur mir zulässt, dann wird es einseitig, verstehst du? Ich versuche schon differenziert zu sein, aber ich bin einseitig, weil ich bin nicht Gott. Und, aber wenn ich der Bibel Autorität gebe in meinem Leben, dann wird das nochmal mehr Tiefe bringen in dein Leben, mehr Leidenschaft auch für Gottes Sache. In dem Moment kommt mir ein Friedensaktivist in den Sinn, der nicht einmal Christ war, der ein geniales Zitat über die Bibel gemacht hat. Ich lese es euch kurz vor. Der Gandhi. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist. Sonst weiter nichts. Die Aussage flasht mich. Einer, der nicht einmal Christ ist, realisiert, wenn er die Bibel liest, hey, da ist so Power drin. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal behandle ich das Buch einfach, ja, ist noch gut. Hat noch ein paar gute Werte drin. Aber hey, das ist Gottes Message an dich und mich. Und um das geht es mir heute, dass wir wieder eine Leidenschaft entwickeln dafür, diese Message zu lesen. Da wirklich reinzuschauen. Und zu schauen, was sagt uns Gott wirklich? Weil dort ist Power drin, verstehst du? Es hinterfragt mein Denken, es hinterfragt meine Art zu leben und es hat das Potenzial, mein Herz zu verändern. Bist du bereit, dein Herz heute zu verändern zu lassen? Dann gehen wir jetzt nämlich in den 1. Petrusbrief, Kapitel 5, so der letzte Teil, und ich werde heute einfach durchgehen durch das Kapitel. Einfach durchgehen und darum wollte ich es zuerst kurz vorlesen. Die Gemeindeältesten unter euch ermuntere ich. Auch ich bin ja ein Ältester und ein Zeuge der Leiden, die Christus ertragen hat. Und auch ich werde an seiner Herrlichkeit und Ehre teilhaben, wenn er wiederkommt. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei sollt ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Ihr jüngeren Männer, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch lehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überall überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff des Teufels, eures Feindes, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Und er wird euch auf festen Grund stellen. Ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Das war jetzt ein bisschen viel, gell? Aber mir war es wichtig, wir schauen den ganzen Text an. Und wir gehen jetzt hier in den ersten Vers, wo es heisst, jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten. Ich weiss nicht, wie dir das geht, wenn du das lesest. So. Nicht jeder von uns ist ja alt, gell? Es gibt ja Dinge, die sind alt, sehen aber jung aus, wie ich zum Beispiel. Und die anderen sind noch jung, aber Gemeindeältesten, es hätte so lustig sein. Genau, aber Gemeindeältesten heisst nicht, wenn du ein bisschen genauer her schaust, bedeutet nicht, dass du alt musst sein, sondern es bedeutet eigentlich, dass du eine gewisse Aufgabe hast. Der Petrus macht hier ein Leidenschaftsteaching. Und vielleicht lernst du jetzt gerade zurück und denkst, ah, geht mir nichts an. Aber wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, diese Rolle hat nichts mit dem Alter zu tun. An einem Ort heisst, wo der Timotheus dreht, ist das ein Leiter gewesen, in der Kirche. Dann mal, du bist mega jung, aber du darfst im Fall gleich deine Aufgabe, die dir Gott gegeben hat, leben. Mach's. Also es geht um die Rolle der Leiterschaft. Jetzt bist du vielleicht wieder versucht, dich zurückzulehnen. Weil du ja das Gefühl hast, ja, ich bin ja nicht Leiter in dieser Kirche. Aber seien wir doch mal ehrlich. Jeder von uns hat irgendwo eine Leitungsverantwortung oder hat die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Weil Gott hat uns beauftragt, in unserem Leben Einfluss zu nehmen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber Gott beauftragt uns, Einfluss zu nehmen, dort, wo wir sind. Vielleicht ist es in der Church, vielleicht ist es auch im Geschäft, vielleicht ist es als Lehrer, vielleicht ist es als Klassensprecher, vielleicht ist es einfach, weil du Menschen in deinem Umfeld hast, wo du Einfluss auf sie hast. Egal wo dein Einfluss ist, ich glaube nicht, dass der Petrus da etwas sagt, was nur relevant ist für Leute, die eine Kirche leiten, sondern Gott hat uns, mir und dir, ein Mandat gegeben, Einfluss zu nehmen, Beeinflusser zu sein, Influencer zu sein in unserer Gesellschaft. Und darum sagt der Petrus, hey, wenn du Einfluss nimmst, dann gibt es ein paar Sachen, die sind wichtig. Und gehen jetzt gerade weiter. Der Petrus sagt, ich bitte euch eindringlich, oder? Bitte euch eindringlich Folgendes. Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe. In einer anderen Übersetzung heisst es, hütet gern. Also bist gern Leiter, nimm gern Einfluss auf Menschen, bist gern verantwortlich für andere. Und in dem Vers hat es auch ganz viele Aspekte drin, wie die göttliche Art Einfluss zu haben auf Menschen genau soll aussehen. Es sind ein paar Werte, ein paar Grundwerte, Grundhaltungen drin, wo wichtig sind. Und ich glaube, die sind genauso wichtig drin, wenn ich mich selber leiten muss, wie auch, wenn ich andere leite. Und der erste Punkt ist Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für mich und für andere. Und ich merke, wenn ich mit Leuten rede, stelle ich fest, viele sagen, ja gut, also leiten, das ist vor allem streng, das will ich gar nicht. Das will ich gar nicht oder das ist etwas Schlechtes sogar. Ich weiß nicht, wie du Leitung schon erlebt hast, aber ich merke, in unserer Gesellschaft oder in unserer Welt wird häufig Leitung so ausgeübt, dass es dem, der leitet, der Macht hat, der Verantwortung hat, dass es dem darum geht, sein Ansehen zu steigern, sein Ego zu streicheln, Geld anzuhäufen, seine Macht auszubauen vielleicht. Also es ist eher so das Bild von einem Drill Sergeant. Ich habe so ein Bild mitgebracht, von einem Drill Sergeant und ich habe gemerkt, ich habe genau so Leitung schon erlebt. Im Militär, ich habe schon Offizier erlebt. Rückblickend wahrscheinlich sind sich ihre Rolle gar nicht sicher gewesen und haben darum die Soldaten müssen abdrücken, demütigen, fertig machen, Aufgaben geben, die keine kannst erfüllen, um sich selber aufzustellen und zu sagen, ja, ich habe schon mal, ich habe das im Fall schon. Und der Petrus, der weiss, dass es so passieren kann, dass so geleitet wird. Und dann sagt er aber, leiten ist eine Verantwortung und eine schöne Aufgabe. Und dann geht er aber weiter und ich glaube, dort kommt genau der Punkt, warum also er weiss, dass es nicht immer ganz easy ist. Er sagt in Vers 3, spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, eben herrschen, die Gott euch zugewiesen auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Wenn du ein bisschen das Gefühl dafür hast, wie du auf eine positive Art Menschen kannst beeinflussen kannst, dann weisst du, eigentlich kann ich sagen, wenn ich will, wenn ich es nicht tue, dann funktioniert es nicht. Also Vorbild sein. Und Vorbild sein heisst, das hat mit meinem ganzen Mensch zu tun. Ich kann nicht nur etwas erzählen, ich muss es leben. Es muss meine ganze Person irgendwo betreffen. Und wenn ich jemanden in die Freiheit führen will, jetzt als Leiter in der Kirche, wo Jesus verheißt, dann muss ich die Freiheit schon mal geschmeckt haben. Sonst kann ich dort gar nicht hin. Und schon gar nicht jemanden hinführen. Also wenn ich möchte, Menschen in die Nähe zu Jesus führen, dann muss ich selber die Nähe zu Jesus suchen. Weil sonst funktioniert es nicht. Und wenn ich nicht parat bin, Vorbild zu leben, und das kostet mich auch etwas, weil ich muss vorangehen, dann werde ich automatisch anfangen, herrschen, mich als Herr aufspielen. Ich werde Befehle umkommandieren, aber selber gehe ich nicht voran, weil es kostet mich zu viel. Und ich habe gemerkt, ich habe also die zwei Bilder erlebt, vom Herrschen und vom Vorbild sein. Beides im Kontext vom Militär. Militär ist nicht nur schlecht, gell? Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob jemand vorher auch im Militär war, aber ich habe genauso einen Offizier erlebt, der umgebellt hat wie ein Verrückter. Dann habe ich aber auch einen anderen erlebt, wo ich gemerkt habe, hey, der war mega gut gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, was ist an diesem Typ gut gewesen? Leutnant Friedli, glaube ich, hat er geheissen. Und mir ist aufgefallen, der hat nie rumgeschreit. Nie. Und wenn so ins Militär gehen die meisten mit der Haltung, ich gehe dorthin, um möglichst wenig zu tun, oder? Um möglichst gemütlich zu haben und möglichst den Finger zu rühren. Und darum ist so die Standardantwort vom Durchschnittssoldat, das weiss ich nicht, wie es geht. Das kann ich nicht. Und dann hoffen, dass es ein anderer macht, oder? Und das, so läuft das. So habe ich ehrlich gesagt auch funktioniert. Muss ich bekennen. Und dann der Leutnant Friedli, dann hat er gesagt, du weißt nicht, wie es geht. Komm mit, ich zeig dir's. Und manchmal, recht häufig sogar, hat er gesagt, ja, wir haben ja gerade Pause. Wir haben Zeit, um es anzuschauen. Das heisst, der Friedli hat darauf verzichtet, selber Pause zu machen. Ist vorangegangen, hat es vorgezeigt, ist durch den Dreck gekrochen, voraus. Und dann hast du nicht mehr sagen, ich weiss nicht, wie es geht. Weil er ist vorangegangen. Und am Ende von diesen 3 Wochen Weg ist jeder von uns parat gewesen. Wir sind alle mit der Haltung gekommen, diesen da zu machen. Aber nach diesen 3 Wochen ist jeder parat gewesen, für ihn einen extra Aufwand zu betreiben, dass es gut kommt. Weil er natürliche Autorität hatte. Und warum? Weil er nicht herrschen wollte, sondern weil er als Vorbild vorangegangen ist. Und ich merke in dem Text jetzt ganz viel Leitwert drin, wo er gelebt hat. Es ist ihm nicht um sein Ego gegangen. Er war am Schluss dreckig. Er konnte nicht mit einem anderen Offizier rauchen, sondern hat mit uns irgendwelchen Quatsch geübt. Also ihm ist um uns gegangen. Darum, dass wir vorwärts kommen. Darum, dass wir uns entwickeln können. Er hat immer von sich weggeschaut. In seiner Leiterschaft. Und das war ein Leitwert, der ihn geleitet hat. Eine gewisse Selbstlosigkeit, wie das beim Petrus da heisst, selbstlos Vorbild sein, einem anderen dienen. Und genau das hat er gelebt. Und das hat etwas mit uns gemacht. Das hat uns massiv an einen anderen Ort gebracht. Vom ich bin ein fauler Kaib und will nichts machen, zu ja, komm, für ihn gehe ich nochmal einen Weg, auch wenn es mühsam ist. Also das hat etwas bewegt, verstehst du? Und wenn wir dann weitergehen in dem Brief, lesen wir doch weiter in Vers, wo bin ich jetzt gewesen? Vers 3, gell? Oder jetzt merken wir so, das ist anstrengend, oder? Irgendwo, ich weiß gar nicht, ob ich das will, oder? Und darum glaube ich, wenn wir manchmal ja nicht Leitungsverantwortung haben, darum wollen wir ja nicht Beeinflusser sein. Weil das, sobald ich für jemanden mehr als für mich Verantwortung übernehme, heisst das, dass es mir etwas kostet. Und das weiss der Petrus und darum verweist er, und das finde ich so spannend an so einem Brief, darum ändert er Perspektive in Vers 4 und er fängt plötzlich an von der Vision zu reden. Plötzlich fängt er an vom Ziel zu reden, warum soll man so leben? Und dort heisst es, dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Also Petrus sagt, hey, schau mal, wenn du investierst in Menschen, dass die auch etwas von der Grösse von Gott an dir sehen können, dann wirst du ja einen Pokal gewinnen. Dann wirst du etwas Wunderbares in den Händen halten können. Und es wird aber nicht sein, wie es so oft bei so Pokal ist, ich gehe nochmal zurück auf den Bibelvers, dass dann das, weißt du, am Tag später ist ja alles durch und dann gehst du meistens in ein Loch, nachdem du ein grosses Ziel erreicht hast. Und der Petrus sagt, bei diesem Siegeskranz wird es nicht so sein, er ist nämlich unvergänglich. Er geht nicht weg. Also der Zustand vom Triumph, von wow, ist das schön, ist das gut, was ich, wo ich jetzt hinkomme, vom ewigen Leben, vom in der Nähe bei Gott sein, das geht nicht mehr weg. Und der Petrus sagt, hey, schau, das ist so genial, es lohnt sich, an seiner Persönlichkeit ein bisschen einen Aufwand zu betreiben, um sich zu verändern. Und dann schwenkt er wieder auf den Vers 5. Und im Vers 5 bringt er ein Wertepaar, wo er sagt, schau, es gibt zwei Werte, die entscheiden darüber, ob du herrschend leitest oder ob du nicht leitest, je nachdem, oder ob du als Vorbild kannst vorangehen. Und das ist auf der einen Seite Demut. Jetzt, was heisst Demut als Wort? Gell, kennen wir gar nicht in unserer Gesellschaft. Demut heisst, ich schaue grundsätzlich immer von mir weg. Das hat der Friedli gehabt. Ich schaue von mir weg und überlege, hey, was braucht mein Nächster, was braucht der, den ich leite, den ich beeinflusse, damit der aufblühen kann. Und die andere Seite ist Stolz. Die andere Seite ist Stolz. Wenn ich stolz bin, dann geht es mir um mich meistens. Um mein Bild, das ich abgebe in der Gesellschaft, das ich abgebe meinen Kollegen gegenüber. Ich will nicht das Gesicht verlieren. Und dann fange ich meistens an zu herrschen. Das behaupte ich jetzt einfach einmal. Und ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht von mir selber, wo ich gemerkt habe, ich glaube, das stimmt. Und zwar, ich habe ja Kinder. Und einer von unseren Kindern ist im Moment so in einer Trotzphase, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist, du sagst etwas, was du von dem Kind möchtest, und dann nachher kommt so ein Blick. Nein. Das erlebe ich immer mal wieder. Zum Beispiel, ich sage, gehst du das Bischi anlegen? Ich tue jetzt keinen Namen nennen. Gehst du das Bischi anlegen? Und dann kommt der Blick und nein, mache ich nicht. Oder? Und dann, manchmal kratzt mich das in meinem Stolz. Dann denke ich, Mann, wie dein Vater. Jetzt hast du doch einfach mal die Spuren, oder? Und dann werde ich laut. Und dann fange ich an zu herrschen. Manchmal drohe ich Strafen an, kommt vor. Aber es funktioniert nicht. Aber manchmal an einem guten Tag gehe ich her und nehme an der Hand und sage, komm, wir gehen zusammen das Bischi anlegen. Und meistens, nicht ganz immer, heute Morgen war es ein bisschen anders, aber meistens funktioniert es. Meistens funktioniert es, dass er dann mitkommt und dann erlebt er, wie man das Bischi anleitet. Erstmal kann er selber, gut, er könnte es schon längstens selber. Aber der Punkt ist, es geht mir in dem Moment nicht um mein Ego. Und oft, wenn ich dann so auf stur schalte und über meine Kinder herrsche, dann haben sie irgendwo mein Ego getroffen. Und dann fange ich an, so herrschsüchtig zu werden. Also, der Petrus sagt, es geht zuerst einmal um eine Herzenshaltung. Es geht zuerst darum, um die Haltung, die ich in meinem Herz habe, geht es mir darum, dass der andere weiterkommt in seinem Leben, oder geht es mir darum, dass ich gut dastehe, dass ich folgsame Kinder habe. Zum Beispiel. Das ist ganz eine entscheidende Herzenshaltung. Und jetzt, wo der Petrus von Demut und Stolz geredet hat, jetzt kommt ein entscheidender Vers, weil bis da klingt es für mich sehr anstrengend. Vers 6, da heißt es, beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Also der Petrus wechselt die Situation und sagt, hey, gang unter die starke Hand von Gott. Dass das überhaupt möglich ist. Das ist eine Schlüsselaussage für Leidenschaft. Wenn ich die Autorität von Gott über meinem Leben anerkenne und Nähe zu ihm suche, dann werde ich diese Werte leben können, und zwar aus folgendem Grund. Es geht nämlich noch weiter in Vers. Es heisst, denn dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also aus der Erhaltung Gottes Autorität über meinem Leben anzuerkennen, raus kommt göttliche Autorität. Also Gott schenkt Autorität und ich muss mir sie nicht selber erkämpfen. Und das hat aber auch wieder mit Demut zu tun, weil ich kann mich Gott nur unterordnen, wenn ich nicht stolz bin, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß es doch besser als das, was da in dem Wort hinsteht. Wenn ich die Behaltung habe, bin ich stolz. Und der Petrus sagt, hey, schau, erst wenn dich Gott unterordnest, dann wirst du das überhaupt können erleben. Und dann kommt der Postkartenvers. Ich gehe jetzt schön durch den Text. Dann kommt der Postkartenvers und legt eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Und das hat, all das, was ich jetzt gebracht habe, miteinander zu tun. Der Petrus sagt, schau, du hast eine Verantwortung, auf eine Art und Weise Menschen zu leiten, zu beeinflussen, dass du ihnen ein Vorbild bist, dass sie näher in Beziehung zu Gott kommen. Das ist deine Verantwortung. Und das Ziel ist, dass wir alle dürfen die Ewigkeit bei Gott verbringen. Und dann sagt er, aber schau, das funktioniert im Fall nur, wenn die in die Nähe von Gott begibst. Das funktioniert im Fall nur, wenn du die Autorität von Gott anerkennst. Dann kannst du auf diese Art leiten, ohne dass du die Freude verlierst. Weil du kannst diese Werte auch versuchen, einfach umzusetzen, die ich jetzt gebracht habe. Einfach umzusetzen und denken, das geht doch, das kann ich aus mir raus. Aber dann wird genau das Gleiche ein riesen Krampf werden, weil ich von mir aus nicht immer völlig selbstlos bin. Ich weiss nicht, du bist es vielleicht, ich nicht. Wird es ein Krampf werden, weil der Schlüssel weglässt, dass nämlich Kraft und Power und Veränderung, dass du das kannst leben bei Gott zu finden ist. Und wenn ich für andere anfange zu sorgen und sie beeinflusse im positiven göttlichen Sinn, dann fange ich plötzlich mir auch an, Sorgen zu machen. Und darum sagt der Petrus, guck, wenn du so eine Rolle hast und lebst, dann musst du können, die Sorgen wieder abgeben. Und das kannst du im Fall bei Jesus, sofern du in dieser Vertrauensbeziehung bist. Und dann kommt am Schluss ein Vers, der so richtig Zuversicht bringt oder das nochmal so ein bisschen zeigt. Vers 10, dort heisst es, der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Christus Jesus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Also ein fröhlicher Influencer für Gottes Wert kann ich nur sein, wenn ich auf festem Boden stand. Wenn ich in dieser Beziehung zu Gott stand. Und das ist das Segenspotenzial, das drin steht. Der Petrus ist positiv. Er sagt, hey, schau, wenn du die Beziehung suchst zu dem Gott, dann wird das in zweifacher Sicht mega segensreich sein. Erstens wirst du durch das andere Menschen positiv beeinflussen. Und zweitens, weil das nur kannst, du kannst nur ein fruchtbares Vorbild sein, wenn du näher am Vaterherz von Gott bist. Zweitens wird es dich verändern. Dorthin, wo du eigentlich schon immer hin hast wollen. Zweitens wirst du Gott immer ähnlicher werden. Und genau das Gleiche sagt Jesus schon im Johannes 15. Und er sagt, wer in mir bleibt, da bleibe ich auch in ihm. Nochmal schnell, Entschuldigung. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Also Frucht kommt aus der Beziehung zu Jesus. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und wenn wir versuchen, die Wert, wo wir alle wahrscheinlich als gut betrachten, einfach selber zu machen, dann werden wir daran scheitern. Und wir werden nicht Freude daran haben an dieser Aufgabe, sondern wir werden frustriert sein. Aber Petrus sagt, hey, es ist eine Aufgabe, die Freude machen soll. Es ist eine Aufgabe, Menschen zu beeinflussen, die Freude machen soll, weil ich sehe, dass andere freier werden. Dass andere mehr in dem Jesus-Lifestyle drin leben. Und das ist etwas mega, mega Schönes. Wenn ich merke, dass meine Kinder auf Gott vertrauen und einfach im Vertrauen auf ihn handeln oder beten, dann machen sie das, weil ich ihnen das vorgelebt habe. Und das ist schön. Und das ist cool, das macht Freude. Und all die Werte, die in der Bibel kommen, wo man manchmal sagt, das ist doch ein hoher Anspruch, die werden in unserem Leben nur dann lebendig werden, wenn ich und du eins zu eins zu Jesus suchen. Und zwar jeden Tag. Weil ich selber bin nicht selbstlos. Aber ich merke, ich bin motiviert, selbstlos zu sein, wenn ich mit Gott zusammen bin. Und wenn ich egoistisch und abgelöst handle und lieblos und ein bisschen reflektiere, dann merke ich, ich bin die letzten Tage nicht wirklich eins zu eins mit Gott gewesen. Vielleicht habe ich die Bibel gelesen. Vielleicht habe ich gebetet, einfach weil es eine Pflicht ist. Aber ich habe nicht die Intimität von Gott gesucht. Ich habe nicht Sachen über mein Leben ausgesprochen, die Gott sagt. Und das eins zu eins mit Jesus, das bedeutet, dass ich jeden Tag, und ich brauche es am Morgen und am Abend, drei gesagt, siebenmal, dass ich jeden Tag hergehe und Gott sage, Gott frage, hey, wie denkst du über mich? Und das finde ich in der Bibel. Die Bibel ist die Grundlage von dem eins zu eins zu Jesus. Und dass ich dann ausspreche, was ich in der Bibel finde, nämlich, dass ich Kind Gottes bin und dass ich darf dankbar sein dafür, dass Gott gross ist und grenzenlos. Dass ich ihn anbete und seine Mächtigkeit ausspreche und seine Fähigkeit, Sachen zu verändern. Dass ich bekenne, dass ich ihn brauche. Und dass ich seine neue Kraft brauche, dass ich das leben kann, was er sagt, was ich leben soll. Und dass ich über mir ausspreche, dass ich ein Kind von Gott bin. Dass ich gerecht bin, weil er mich gerecht gemacht hat, nicht weil ich fehlerlos bin. Und dass ich geliebt bin, dass ich genug bin. Und Gott Danke sagen für die Sachen, die in der Bibel schon steht, wo er gesagt hat, hey, ich versorge dich. Und nachher in dieser Haltung auch leben, hey, Gott versorgt mich, auch wenn ich mir heute Sorgen mache, aber er versorgt mich. Und ihm einfach das bringen, was mich im Moment beschäftigt. Und aus dem Eins zu Eins raus fließt die Fähigkeit, als Vorbild zu leben, wo andere sehen, hey, der ist mit Jesus auf dem Weg. Bei dem leuchtet das Licht, wo in der Bibel schon davon geredet ist. Und ich will dich jetzt heute herausfordern. Ich weiss nicht, wo du stehst, vielleicht sagst du das Eins zu Eins mit Jesus. Kein Thema, lebe ich eh schon. Keine Sache. Dann möchte ich dich heute herausfordern beim ersten Song, frag Gott, wo ist ein Einflussbereich, wo du mich dazu berufen möchtest, wo ich darf und kann und soll Vorbild sein. Und wenn du jetzt heute da bist und sagst, ja, das mit dem Eins zu Eins mit Jesus, ich weiss schon, aber das ist noch schwierig, das immer wieder regelmässig zu suchen, dann nimm das Nattel für und du, wenn du es noch nicht hast, das App, wir haben so ein Bible-App, gibt es, Holy Bible oder so heisst es, du das runterladen, kannst du auch nachher machen und der Leseplan, der hier eingeblendet ist, runterladen und mit mir zusammen connecten, das kann man. Weil, weißt du, was das Gute daran ist? Du siehst, ob sie lesen, das hilft mir. Und ich sehe, ob du lesest, das hilft dir, um es auch wirklich zu machen. Und so einander unterstützen, um zu sagen, hey, ich will das eins zu eins suchen. Und manchmal sind wir doch einfach so. Manchmal brauchen wir die anderen, um etwas zu machen, was ich eigentlich ja will. Und vielleicht bist du da und merkst, hey, es hat in meinem Leben noch Sachen, die ich einfach aus eigener Kraft raus will Gott gefallen, will Gott genügen. Und dann bietet Gott, dass er mit seiner Kraft dort kommt und dir das Willen und das Vollbringen schenkt. Weil ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn ich die Beziehung zu Gott suche, er will mich und dich beschenken. Er will, dass wir seine Lichter sind in dieser Welt. Und er traut uns das so zu. Es gibt noch einen Vers, den ich nicht gebracht habe. Der Teufel will uns einreden, dass wir das nicht können. Der Teufel will uns einreden, dass wir nicht fähig sind, das zu leben. Weil wir es aus uns selber herauswählen. Und er will uns sagen, hey, mach es selber, das schaffst du. Und nachher kommt wieder die Stimme und sagt, hey, du kannst ja dann gleich nicht. Du bist halt ein Versager. Das ist nicht Gottes Stimme, verstehst du? Das ist die andere Stimme, oder Petrus auch davon redet, wo er sagt, hey, und der Versucher ist auch da und er will dich davon abhalten, dein Calling zu leben. Aber dein Calling kannst du leben, wenn du eins zu eins mit Jesus suchst, am Morgen, am Mittag und am Abend. Und ich möchte jetzt für dich beten und für mich auch. Jesus, ich danke dir zuerst einmal, dass du uns zutraust, dass wir einen tiergemäßen Lifestyle leben können. Nicht, weil wir es ermurksen müssen, aus eigener Kraft raus, sondern weil du sagst, dass du deinen Geist in uns geleitet hast, der in uns wirkt und uns verändern kann. Und dass es möglich ist, einen Lifestyle zu leben, der dich ehrt. Und ich lade dich jetzt ein, überall dorthin, wo wir das noch nicht können oder uns selber nicht zutrauen. Und ich bitte dich, komm dorthin mit deiner Kraft. Und lass uns erleben, dass wir immer wieder neu jeden Tag anfangen können. Einen Lebensstil führen, wo wir als Vorbild sind für andere. Vielleicht die einzelnen Bereiche, wo wir können die widerspiegeln. Und ich wünsche mir das so und viel mehr wünsche ich mir aber noch, dass wir alle können an deinem Vaterherz sein und dass die Sehnsucht haben, um die Nähe zu dir zu suchen, jeden Tag. Weil nur dann, weiss ich, Herr, können wir aus dir heraus leben und müssen es nicht selber erarbeiten. Danke, dürfen wir es aus dir heraus geschenkt bekommen. Amen.